Ich möchte gar nicht zunächst beginnen mit unserem Reformprozess, sondern es in einen größeren Rahmen stellen. Und da hatten Sie, Herr Daunerstedt, ja alle wichtigen Punkte der Debatte genannt, die im Übrigen keine deutsche Besonderheit sind. Auch das muss man sich immer wieder vor Augen führen, weil wir als großes Land naturgemäß weniger über die Grenzen sehen, als das die kleinen Länder tun. Ich habe eine Funktion auf Zeit im Präsidium der Europäischen Rundfunkunion seit 4 Jahren. Und dort tauschen wir uns jeden Monat aus über die Situation des Rundfunks in den unterschiedlichen Ländern, aber auch die gesellschaftliche Debatte. Und dabei zeigt sich, dass wir uns in einem Maße ähnlich sind, wie das die Europafeinde sich niemals klar machen. Also es ist eine echte Ironie, dass sogar in der Situation des Angriffs gegen Europa, gegen auch eine bestimmte Art der Gesellschaftsordnung, sich die Bilder doch sehr stark gleichen. Viele der Debatten, sinkende Budgets, enorm sich auffächernde Ausspielwege, der Publikumsgeschmack, der nicht mehr mit einigen wenigen Formaten zu bedienen ist, weniger denn je, sondern auch sehr viele verschiedene Lebenswelten, Identitäten mit beinhalten muss, die wachsende öffentliche Kritik, das Nebeneinander von sozialen Netzwerken und etablierten Redaktionen, all diese Themen, die Sie so knapp zusammengefasst und an den Anfang der Tagung gestellt haben, begegnen mir Monat für Monat in diesen Diskussionen. Deshalb kann ich, glaube ich, auch mit einigem Überblick über Europa sagen, dass sehr viele Medien, seien es öffentlich-rechtliche, seien es auch Verlagshäuser oder Filmindustrie zum Beispiel, hier versuchen zurechtzukommen mit dem Erfüllen des angestammten Auftrags, in unserem Falle ein Verfassungsauftrag, der dann auch konkretisiert worden ist in unzähligen weiteren Kodifizierungen, in Verfassungsgerichtsurteilen. Also das ist unser Ausgangspunkt, die Fundamentalnorm. Wie können wir weiterhin unserer Gesellschaft dienen? Wie können wir auch helfen, dass es zu einer qualifizierten Meinungsbildung kommt? Wie können wir Rede und Gegenrede ermöglichen? Wie können wir dem öffentlichen Raum, der ja in einer ganz starken Veränderung begriffen ist, in der ganzen entwickelten Welt, wie können wir dort tatsächlich einer der wichtigen Akteure bleiben? Oder anders gesagt, Herr Drechsel, der Max-Planck-Direktor für die entsprechenden Themen, hat in der Süddeutschen Zeitung in einem Gastbeitrag geschrieben, dass die Demokratien es sich gar nicht leisten können, die Meinungsbildung ausschließlich den sozialen Netzwerken zu überlassen. Und dass es dazu auch ein kuratiertes Angebot braucht, in redaktioneller Verantwortung, damit auch in gesellschaftlicher Rückbindung mit all den Kontrollmechanismen, die es dazu eben gibt in unserer Gesellschaft. Und diese Frage ist für mich und auch für viele unserer Kolleginnen und Kollegen, auch für alle Mitglieder von Rundfunkrat und Verwaltungsrat am Anfang die zu stellende gewesen. Wie können wir den BR in einer sich schnell verwandelnden, technikgetriebenen Entwicklung tatsächlich so in der Mitte der Gesellschaft halten, dass er weiterhin diesen Auftrag erfüllen kann? Allen etwas von Wert zu bieten, hatte ich einmal formuliert, aber da gibt es ja beliebig andere Formulierungen, die immer deutlich machen, worum es denn geht. Die Entwicklung ist technikgetrieben, aber mit gewaltigen gesellschaftlichen Konsequenzen. Vielleicht konnten Sie lesen den Essay, den der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft vor kurzem veröffentlicht hat, im Juni diesen Jahres, in dem er tatsächlich die digitale Veränderung als eine Zeitenwende beschreibt, erklärt und sagt, dass noch nie in der Geschichte der Menschheit in so kurzer Zeit so gravierende Veränderungen ausgelöst wurden. Und er bringt nur ein paar Punkte. Ich möchte das denkbar knapp halten, damit wir aber noch einmal auch uns vergegenwärtigen, worum es eigentlich geht. Er sagt, dass die Fortschritte sowohl bei der Datenspeicherung, bei der Datenübertragung als auch bei der Auswertung von Daten überhaupt erst am Anfang stehen, dass sich das Tempo noch gewaltig beschleunigen wird, nennt nur einige wenige Dinge, sagt zum Beispiel, dass die die Geschwindigkeit sich im Moment alle 9 Monate verdoppelt, dass sich auch die künstliche Intelligenz jetzt gewaltig bahnbrechen wird, weil die Grundlagen schon lange erdacht sind, also die Komplexität neuronaler Netzwerke, dass man aber jetzt erst mit der Leistungsfähigkeit der Computer tatsächlich dieses auch abbilden kann. Dass damit auch sehr schnell etwas ins Laufen kommen wird. Der Preisverfall, den nennt er auch für die Speicherung von Daten als ein Kennzeichen aller großen Umbrüche und die dadurch immer von solchen Umbrüchen ausgelösten großen Übertreibungsphänomene, Exzesse in der unterschiedlichsten Hinsicht, auch die erleben wir. Und er sagt auch, dass es alle Bereiche der Gesellschaft ergreifen wird, auch die Wissenschaft, dass alle Organisationen darauf Antworten werden geben müssen und dass wir es noch nicht im Ansatz durchdacht haben, was es für die unterschiedlichsten Teile der Gesellschaft und all dieser Kausalketten auslösen wird. Bei uns ist sozusagen am Anfang der Überlegungen klar gewesen, wir werden das Publikum, das für uns bezahlt, man kann auch sagen bezahlen muss, nur dann verlässlich erreichen, wenn wir mehr anbieten als den linearen Empfang von Hörfunk und Fernsehen. Ganz einfach ist es noch bei dem Thema Mediatheken, sagt jeder klar, gehört heutzutage dazu. Und ganz einfach ist es auch noch da, dass man auch über IP-Signale dann Livestream anbietet, dass man auf all den Geräten des mobilen Internets das anbietet. Aber in Wahrheit ist die Übung weitaus komplexer. Wir werden für die mobilen Nutzer eigene Produkte in größerer Zahl entwickeln müssen, die sich auch unterscheiden von dem, was linear ausgestrahlt und angeboten wird, das für die Gesetzmäßigkeiten des mobilen Internets auch passend gemacht ist. Und da wird es nicht mehr genügen, dass Journalisten einfach überlegen, welche Art von Produkt möchte ich, das dann nach außen geben, bei irgendeiner Softwarefirma bestellen lassen, teuer bezahlen und am Ende dann alle 6 bis 12 Monate einen Relaunch machen, für den man dann wieder teuer bezahlt, sondern es wird mehr und mehr, ähnlich wie es in der Wissenschaft auch passiert ist, immer wieder auch das Zusammenwirken von Journalisten und Informatikern geben. In den Naturwissenschaften, das kennen Sie wahrscheinlich, gibt es ja kaum mehr ein modernes Forschungsthema der Chemie, der Physik, der Medizin, an dem nicht auch Informatiker, Mathematiker beteiligt sind. Und einen ähnlichen Weg werden auch wir erleben. Wir haben es bei uns im Haus mit dem Aufbau einer digitalen Garage von Softwareentwicklern jetzt an vielen Beispielen schon erlebt, dass gleichberechtigt miteinander über Wochen Journalisten, Programmleute mit Informatikern, mit Softwareentwicklern Dinge programmieren, austauschen, immer wieder neu konfigurieren, um am Ende dann zu einem Produkt zu kommen, das gleichermaßen programmlich gewollt ist, aber auch überhaupt eine Chance hat, in der digitalen Welt zu bestehen. Also eine ganze Fülle von Herausforderungen. Bei uns war die Ausgangslage, für die, die es wissen, bitte ich sich nicht zu langweilen, dadurch gekennzeichnet, dass wir auf 3 Standorten in München einen gewaltigen Sanierungsbedarf haben auflaufen lassen über die Jahre und dass wir, wenn wir all diese Baulichkeiten neu instand gesetzt hätten, saniert hätten, ohnehin einen beachtlichen 3-stelligen Millionenbetrag hätten aufwenden müssen. Wir hätten dann aber nach all den Unbillen von Ausquartierungen, Umzügen, Wiedereinquartierungen am Ende von vielen Jahren nur die alte Welt abgebildet mit dem Hörfunk in der Innenstadt, wie das immer ist, und dem Fernsehen draußen vor der Stadt. Fernsehen kommt ja vom großen Atelierbetrieb des Kinos, deshalb große Hallen, deshalb Werkstätten, Requisite, Fundus und all diese Dinge. Und so finden Sie das in ganz Europa, dass meistens dann Hörfunk und Fernsehen getrennt ist wegen des größeren Platzbedarfs des Fernsehens. Bei uns also die Gegenüberstellung, was kostet es, wenn wir 1200 Kolleginnen und Kollegen des Hörfunks und der entsprechenden Onliner umziehen auf den Campus des Fernsehens nach Freimann. Nur dort war das Baurecht überhaupt vorhanden, um alle Programmleute auf einem Gelände zu versammeln. Und was kostet es, wenn wir es lassen, wie es ist? So eine große Veränderung in einer Kultur, einer Anstalt wie der unseren, kann man nicht dekretieren. Und da genügt es auch nicht, nur zu sagen, wir haben darüber nachgedacht und ihr müsst das alles so hinnehmen, sondern da waren umfassende Erwägungen nötig, die auch viele Komponenten des Privatlebens erfassen. Wo kann man überhaupt einkaufen? Am Hauptbahnhof wimmelt es von Einkaufsmöglichkeiten. Man hat natürlich auch für die vielen Pendler, die nicht aus München kommen, eine bequeme Anbindung über die Regionalzüge. Es ist vieles da zu erwägen gewesen, bis hin zu den anspruchsvollen Themen. Was ist denn mit der Meinungsvielfalt im Haus? Ist es nicht sogar besser, wenn es jeweils verschiedene Organisationseinheiten der Themenwelten gibt, die in Konkurrenz zueinander, die auch durchaus in einer unterschiedlichen Akzentuierung, ob Sie es weltanschaulich nennen oder von den Programmschwerpunkten her, einfach die Vielfalt des Lebens abbilden, wie es eben ist. Nie kann man die Dinge tatsächlich gut erfassen, wenn einer allein sagt, wo es lang geht, sondern wir leben in einer sehr vielfältigen Gesellschaft und das muss sich auch da ein Stück weit wiederfinden. Wir haben aber am Ende danach entschieden, was wir uns überhaupt an Lasten zumuten können und wo wir glauben, dass sich die Zukunft des Journalismus am besten erfassen lässt. Die These war die, dass wir uns nicht mehr aufstellen nach Ausspielwegen, Hörfunk und Fernsehen und jeder sozusagen ein bisschen online dann mitmacht, sondern dass wir uns nach Inhalten aufstellen wollen und dann alle erreichbaren Ausspielwege, so wie sie sich auch über die Jahre weiterentwickeln werden, bedienen. Und schnell formuliert, eine große Veränderung. Wir hatten zum Zweiten dann entschieden, ob wir das mit externem Sachverstand, mit McKinsey oder Boston Consulting und anderen, die sich da ja auch sehr gerne dann ins Gespräch bringen, machen oder ob wir es aus eigener Kraft angehen. Unsere Entscheidung war, wir machen es aus eigener Kraft. Und zwar hierarchieübergreifend, direktionsübergreifend, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mitmachen wollen, ganz egal, ob die am Anfang ihres Berufslebens stehen oder schon lange dabei sind. Da gab es sehr, sehr viele unterschiedliche Runden, will ich Ihnen jetzt nicht alles im Einzelnen vorstellen, aber es war das Prinzip einer großen Hausöffentlichkeit. Alle Teilstände wurden publiziert. Wir haben immer wieder dann auch Möglichkeiten gehabt, wo man mit den jeweiligen Arbeitsgruppen sprechen konnte. Unmittelbar viele Wochen eingebunden waren ein paar hundert, loser eingebunden mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Befragungen der unterschiedlichsten Art bis hin zu Themen wie, wie sollen wir die Kinderbetreuung auf dem neuen Campus in Freimann, auf dem dann Hörfunk, Fernsehen online angesiedelt sein werden in einigen Jahren, wie sollen wir die Kinderbetreuung gestalten, welche Ideen für den Nahverkehr haben wir, wo liegen die Bedürfnisse, wie viele würden eventuell dann, wenn die Landeshauptstadt den öffentlichen Nahverkehr verbessert, von dem Angebot Gebrauch machen, auch wenn sie von außerhalb kommen, wie viele würden auf Heimarbeit gehen und gar nicht immer anreisen wollen in die Redaktion und so weiter. Wir haben auch nach außen eine ganze Menge von Begründungspflichten gehabt. Sie können sich denken, dass jede Stadtregierung, so auch in München, mit Argusaugen darauf achtet, dass mehr Leben in der Innenstadt bleibt, dass nicht alles an die Peripherie geht. Die Süddeutsche Zeitung ist ja schon vom Altheimer Eck an den Stadtrand gezogen. Das war auch eine Debatte dann im Stadtrat in München. Und das Thema war, ist es jetzt vom BR auch zu erwarten? Also ist denn überhaupt noch etwas geboten in der Innenstadt? Oder gibt es dann da nur noch standardisierte Einkaufsmöglichkeiten? Wir haben auch dazu im Stadtrat Debatten mit bestritten und auch versucht deutlich zu machen, dass wir ja gerade dieses Privileg unserer Gründungsadresse Rundfunkplatz 1 nicht drangeben wollen, dass wir das behalten wollen und auch weiterhin spannende Veranstaltungen dort machen wollen. Aber dass wir einfach dafür sorgen müssen, dass alle die, die für ein Inhaltsfeld arbeiten, sich auch kennen, dass sie sich begegnen können, dass sie miteinander auch Themen planen können, Rechercheergebnisse teilen können und auch mehr Hintergrundwissen aufbauen können. Das war, wenn ich das Stichwort aufgreifen darf, eine andere Überlegung, die wir hatten. Wie können wir uns überhaupt angesichts der Beschleunigung der Berichterstattung noch genügend differenzieren von den vielen Videos, Audios, die es in sozialen Netzwerken gibt und noch mehr geben wird? Also was ist überhaupt der Platz des Journalismus? Die Tageszeitungen geben ihre Antwort darauf, das verfolgen sie ja alle, genau wie ich das tue, dass man immer mehr Geschichten macht, die vertiefen, die einordnen, die sozusagen wochenzeitungsähnlicher werden, auch in einer Tageszeitung. Und für uns muss, soweit man das überhaupt übertragen kann, etwas Ähnliches gelten. Also dass wir nicht immer die sein müssen, die als allererste ein bestimmtes Video oder Audio haben vom Geschehen. Das wird auch schwer werden, weil jeder Bürger, der mit seinem Smartphone an einem Ereignis dran ist, mühelos dazu die ersten Augenzeugeneindrücke vermitteln kann. Was für uns wichtig und Maßstab ist, ist, dass wir in unserer Erklärkompetenz, in der Kompetenz des Einordnens noch besser werden. Und vor allem, auch das ein Riesenthema überall in Europa, soweit ich das verfolgen kann, dass man schneller auch in dem sich aufbauenden Themenzyklus Hintergründigkeit bringt. Wir alle sind in der Regel sehr gut am zweiten, dritten, vierten Tag, weil dann die Fachredaktionen mobilisiert werden und manches sich dann doch besser erklären lässt. Aber mit der Beschleunigung wird es noch mehr darauf ankommen, dass man bereits in den ersten Stunden, wenn sich ein Geschehen entspinnt, tatsächlich dann verlässlicher als heute sagen kann, worum geht's, was ist die Vorgeschichte dieser Entwicklung, welche Szenarien stecken darin und dergleichen mehr. Auch das leicht formuliert, aber immens schwer, weil wir anders organisiert sind. Also wir haben nicht in der Regel diese großen Aktualitätenzentren in ARD und ZDF, sondern sehr viele Fachredaktionen, die in Sendungen aufgestellt sind, viele Silos, wie man das auch immer nennt, Silo-Organisationen. Und sehr schnell dann alle heranzuziehen, ist eben da eine gestellte Aufgabe. Wir werden es so machen in Freimann, wo wir ein großes Aktualitätenzentrum jetzt sehr schnell bauen wollen, dass dort nicht nur die Kollegen der aktuellen Sendungen, also Rundschau, Abendschau, B5 aktuell, Tagesschau-Zulieferung, Mittagsmagazin sitzen werden, sondern dass auch viele Fachredaktionen dort feste Plätze haben, die Wissenschaft, die Kultur, Religion und dergleichen mehr, sodass man auch da sehr schnell Ressourcen anzapfen kann, die bei allem, was sich schnell entwickelt, dann auch bitter gebraucht werden. Eine große Aufgabe, wo wir mit Versuch und Irrtum vorgehen werden, wo wir auch nicht glauben, das Patentrezept zu haben, aber zumindest in der Analyse dessen, wo Defizite heute liegen, sind wir, glaube ich, jetzt gut aufgestellt. Also warum gelingt es uns so wenig, schnell deutlich zu machen, wo ein bestimmtes Geschehen hinführen könnte. Der Prozess läuft, wenn Sie so wollen, seit 2011. Wir haben als größere Etappen den Architektenwettbewerb im April 2015 abgeschlossen, europaweite Ausschreibung. Viele Büros reichten ihre Entwürfe ein, gab dann ein Preisgericht, also all das Vorgehen des öffentlichen Bauens, das Sie ja vielfältig kennen werden. Wir haben darüber hinaus im April 2014 die Informationsdirektion eingerichtet, also die erste echt trimediale Direktion, wo etwa B5 aktuell, die Rundschau, die Tagesschau-Zulieferung unter einem Dach ist. Wir haben den Sport zwischenzeitlich trimedial aufgestellt, die Kultur, Bildung und Wissen, Unterhaltung und Heimat. Im kommenden Jahr, wenn wir dann den Ruhestandseintritt unserer beiden Chefredakteure haben, die zufällig eben binnen 4 Monaten beide den gesetzlichen Ruhestand erreichen werden, dann können wir Programmbereiche Aktuelles einerseits und Politik und Wirtschaft für die mehr hintergründigen Formate einrichten und dann auch relativ bald mit dem ersten Spatenstich in Freimann beginnen. Bis es dann am Ende sich wirklich alles entfaltet haben wird, dauert das mindestens noch 5 Jahre. Aber das ist eben unvermeidlich. Wir können nicht mit der Schnelligkeit und Fokussierung wie private Bauherren vorgehen, sondern haben da all die Regelwerke zu beachten, die halt dann immer zu den üblichen beklagten Verzögerungen führen. Ein anderer wichtiger Punkt, wir konnten auch über die letzten 2 Jahre Softwareentwicklungskompetenz aufbauen bei uns im Haus. Da unterscheiden wir uns von den meisten Anstalten, die das noch vor sich haben. Wir profitieren davon im Umstand, dass in München gute Universitäten sitzen und dass auch es mehrere Fakultäten für Informatik gibt. Sowohl die TU als auch die LMU beispielsweise haben solche Fakultäten. Die haben früh die Zusammenarbeit auch mit uns gesucht. Wir können immer wieder auch mit Studierenden, die die Mitwirkung an bestimmten Projekten dann als Teil ihrer Ausbildung, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und dergleichen mehr suchen, auch zusammenarbeiten. Das ist gut, dort können wir im Moment auch noch wachsen und übernehmen jetzt auch, soweit die Kapazitäten eben reichen, die eine oder andere Aufgabe auch für unseren Gesamtverbund in der ARD. Solange bis eben dann andere Sender auch ihre Entwicklerkapazitäten aufgebaut haben werden. Die These ist, die wir dabei haben, dass es nicht mehr reicht, es nach außen zu geben und zu bestellen. Die Lernkurve dafür muss im Haus sein. Davon profitieren alle gleichermaßen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Bayern 2 App entwickelt im Prototyp, die im Oktober vorgestellt werden wird beim Netzkongress unseres Hauses und der Süddeutschen Zeitung. Und da war die Ursprungsidee unserer Redaktion Bayern 2 Kulturwelle eine völlig andere als das, was jetzt dann am Ende als Ergebnis steht. einfach durch die vielen Begegnungen mit den jungen Softwareentwicklern, die ihnen auch immer wieder sagten, wenn ihr das so wollt, dauert es ein Jahr länger, kostet das Doppelte und ist aber eigentlich noch nicht so sehr verschieden von dem anderen Weg, den wir euch jetzt vorschlagen. Und dergleichen mehr. Die App für die Flüchtlinge, Ankommen, die wir gemacht hatten, gemeinsam mit dem Goethe-Institut und dem ja, sehr berühmt gewordenen BAMF zum Beispiel, wurde auch in Wochen entwickelt zwischen unseren Softwareentwicklern und den unterschiedlichsten Fachleuten für die Inhalte. Wir haben aber zusätzlich jetzt noch Lehrgeld bezahlt und auch hoffentlich gute Schlussfolgerungen gezogen bei den redaktionellen Abläufen. Wenn Sie eine Softwareentwicklung in einem Haus einrichten mit einem begrenzten Budget und einfach nur sagen, Windhund rennen, wo immer eine Redaktion eine Idee hat, möge sie auf diese meist jungen Leute zugehen und sagen, könnt ihr uns diese App oder diese Website bauen, dann ist das Ganze ein sehr zufälliger Prozess. Und dies ist allerdings dann in dem Bestreben, viel guten Willen im Haus zu mobilisieren und auf der anderen Seite das zu steuern, ist uns nicht im ersten Anlauf gelungen. Jetzt haben wir seit wenigen Wochen eine Struktur, dass es eine Stabsstelle gibt in der Intendanz, die jeweils das mit den Redaktionen bespricht, wo man schon überschlägig sagen kann, wie viele Monate Entwicklungszeit würde das denn bedeuten, über wie viel Geld sprechen wir, wie sieht denn der Markt aus, in dem ihr euch da noch betätigen würdet und wie verhält sich das zu den Anliegen anderer. Und am Ende gibt es dann eine Entscheidung durch die drei Programmdirektoren und den Intendanten und dann müssen wir eben die bewerteten Vorschläge daran auch messen, was können wir als erstes machen, als zweites, als drittes. Also ist die neue Mediathek wichtiger oder die Klassik-App? Soll es die Neuaufstellung unserer BR24-App sein oder wollen wir etwas machen für Puls und dergleichen mehr? Es gibt ja immer mehr gute und auch lohnende Ideen, als wir Möglichkeiten haben. Seit wir selber entwickeln, bleibt uns sogar für diesen Bereich Geld übrig. Da sieht man, wie sehr wir auch wahrscheinlich dort hohe Honorare zu bezahlen hatten an Fremdfirmen, ohne dass im Haus dann entsprechend Wissen entstanden war. Also das war, glaube ich, bisher ein guter Weg. Lassen Sie mich nur ganz knapp noch skizzieren, wie es weitergehen wird. Wir haben im Moment drei Direktionen, werden aber auf zwei gehen. Und dann haben wir tatsächlich nur Inhalte bezogen, die Aufstellung einerseits Aktuelles und Sport in der Informationsdirektion und die vielen anderen wichtigen Inhalte für uns, Fiktionales, Kultur, Unterhaltung und weitere dann in der anderen Direktion. Heute schon sind alle drei Direktionen trimedial, das heißt, jeder der Kollegen hat auch Hörfunksender bei sich und er hat auch Fernsehsendungen und wichtige eigene Online-Angebote. Aber die Struktur wird dann, wenn wir tatsächlich auf einem Gelände sein werden, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen besser kennen, wenn sie auch miteinander entsprechend all das überlegen und prüfen werden, in welche Richtung sie gehen werden, voll zur Geltung kommen. Also manches ist jetzt notwendig im Übergang, kann sich auch noch nicht messen mit den hohen Erwartungen, die wir haben. Wenn in 5 Jahren wir dann, so hoffe ich, all diese technischen und baulichen Schritte abgeschlossen haben, dann denke ich, wird vieles passieren. Aber man entdeckt dabei die ungelösten Aufgaben, die früher auch gar nicht zu lösen waren. In den meisten Sendern, so auch bei uns, war das Ziel, Hörfunk und Fernsehen in sich zu optimieren. Und es war der ganze Stolz auch der Journalisten und der Techniker, es anders zu machen als die anderen. Also Planungsprogramme, IT-Systeme, Archive. Sogar die Frage, was ist die Rolle eines CVD im Dienstablauf, ist völlig unterschiedlich gelöst. Die Honorarsätze, ganz unterschiedlich. Wenn Sie dann zu solchen neuen Aufstellungen kommen, stellen sich auf einmal Fragen, wo man sagt, jetzt im Miteinander funktioniert das nicht. Also wie können wir es schaffen, technisch einen bestimmten Inhalt, ein Audio- oder Videodatenpaket, schnell an jeden beliebigen Ort des Hauses zu übertragen? Wir mussten noch, als ich ins Amt kam, tatsächlich bei Fernsehaufzeichnungen, die wir im Funkhaus gemacht hatten, das dann mit dem Taxi oder mit Dienstwagen nach Freimann fahren, ins Fernsehen. Man musste auch zwischen unterschiedlichsten IT-Systemen zum Teil von Hand umkopieren, Datenträger dann über den Flur tragen, woanders wieder einspeisen. Archive waren getrennt zu Archivarstagungen. Der ARD kam der BR mit den Kollegen vom Hörfunkarchiv und eigens nochmal Fernseharchiv. Das sage ich nicht, um irgendjemanden jetzt schlecht aussehen zu lassen, sondern das war eine logische Aufstellung für die damalige zugewiesene Verantwortung, nämlich erstklassige Hörfunk- und Fernsehsendungen zu machen, die in sich alle die Dienstleistungen bieten, die man damals gebraucht hat. Und jetzt von Inhalten ausgehend, über die unterschiedlichen Ausspielwege hinweg zu denken, mit fast wöchentlich neuen Konkurrenten zurechtzukommen, mit einer Technik, die sich auch sehr, sehr schnell immer wieder neu darstellt, ist die gestellte Aufgabe. Das ist in so gewachsenen Institutionen noch einmal schwieriger. Auch das kennen Sie, auch im Vergleich zu dem, was etwa große Verlagshäuser machen, die sehr schnell dann einfach viele neue Kollegen einstellen. Bei uns hätte man wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren, Herr Dr. Fischer-Heidelberger, das leichter machen können, dass man neue Bedarfe formuliert und dann in Höhe von eben x Pfennig steigende Gebühr erstattet bekommt. Jetzt ist eigentlich so, dass wir aus dem vorhandenen Budget, das, wenn Sie es in realer Kaufkraft, in unserem Falle BR sehen, auch sinkt, dann immer neue Aufgaben zusätzlich abbilden und eben dann auch Dinge weglassen müssen. Auch das sagt der Max-Planck-Präsident in seinem Essay, dass auch da die Entwicklung so schnell vonstatten geht, dass die Max-Planck-Institute wichtige Forschungsfelder auch aufgeben müssen, um überhaupt noch Schritt zu halten mit den vielen Neuen, die da kommen. Auch hier, glaube ich, gleichen sich die Bilder doch sehr. Wichtig ist mir, noch einmal an den Anfangspunkt zu kommen und der Frage der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die vielen trimedialen Veränderungen, die uns noch lange beschäftigen werden, sind nur Mittel zum Zweck. Es wäre falsch und, glaube ich, auch eine Übersteigerung einer solchen Konzeption zu sagen, das löst die Probleme. Sondern es ist eigentlich nur unsere im Moment beste Lösung auf Veränderungen, die sich im Gesellschaftlichen und Technischen abspielen. Wichtiger ist die Frage, wie können wir überhaupt der Meinungsbildung über den Tag hinaus gedacht dienen? Wie können wir hier von Nutzen sein für die Gesellschaft? Wie können wir die Akzeptanz halten? Wie erreichen wir es, dass die unterschiedlichsten Teile der Gesellschaft sagen, ja, es ist gut, dass es ARD und ZDF gibt. Dafür zahlen wir auch, ob nun murrend oder gerne, aber wir sehen ein, dass das tatsächlich auch einen Wert darstellt. Und das hat sehr viele Implikationen. Da ist Selbstkritik der Medien geboten. Wir sind im Netz nicht von Haus aus Massenmedium. Wir sind in der analogen Welt, in der linearen Welt Massenmedium immer gewesen. Das heißt, mit der Gestaltungsentscheidung, eine bestimmte Sendung zu machen, war eigentlich ein Publikum mehr oder weniger garantiert. Mal größer, mal kleiner, aber das musste man nicht in dem Maße mit einem solchen Aufwand zu den Verbrauchern bringen, wie das heute der Fall ist. In sozialen Netzwerken, die ja eher Kapillargefäße einer Gesellschaft sind, ist es von vornherein gar nicht garantiert, sondern sie müssen über die unterschiedlichsten, auch unkonventionellen Wege versuchen, an die vielen Menschen zu kommen, die sich ihr Urteil bilden. Demokratie lebt ja davon, dass sich immer eine hinreichende Mehrheit ihr Urteil in einem einigermaßen gleichen Zeitraum bilden. Es bringt nichts, dann ist überhaupt keinerlei befriedende Wirkung von öffentlichen Entscheidungen, wenn die Leute immer erst dann reagieren, wenn etwas schon längst entschieden ist. Sondern eigentlich ist ja das Ideal, von dem wir kommen, Rede und Gegenrede, eine aufgeworfene Thematik, dann steht eine Entscheidung, wie auch immer, knapp errungen und umkämpft. Und am Ende kann darauf aufgebaut werden. Wenn Sie aber eine zerbrochene Öffentlichkeit haben mit so vielen Meinungsblasen, so vielen Teilöffentlichkeiten und mehr Leute gar nicht zur Kenntnis nehmen, was eigentlich diskutiert worden ist und was entschieden worden ist und dann hinterher Konsequenzen eintreten und relevante Teile der Bevölkerung sagen, wer hat denn den Unsinn wann bitte beschlossen? Damit möchte ich nicht leben. Ich versuche das jetzt wieder zurückzudrehen. Und das über alle Themenfelder hinweg, dann wird es eine sehr, sehr schwierige Zeit werden für uns. Also auch da ist für uns alle die Frage, wie kann man es schaffen, dass alles, was wichtig ist und was zu entscheiden ist, wo zu klären ist, wofür diese Gesellschaft stehen will, dass das tatsächlich dann mit allen verfügbaren Argumenten von sehr vielen diskutiert wird. Wie kommt man an die unterschiedlichen Kreise der Bevölkerung, wenn es nicht mehr geborene Massenmedien gibt, nur noch für den Teil, der eben sich herkömmlich informiert, unterhält oder bildet? Wie schaffen wir das? Ich glaube, zum einen sicher durch glaubwürdige Angebote. Deshalb tun uns solche Umfragen auch sehr weh. Und da bin ich sehr gespannt, was die Wissenschaft jetzt an neueren Erkenntnissen hat. Also das Thema, wie entsteht Vertrauen? Wie entsteht auch immer wieder der Eindruck, dass wir es uns nicht leicht machen, dass man nicht abgehoben ist, dass man nicht mit der Arroganz der Macht als vierte Gewalt auftritt, sondern die Dinge tatsächlich immer wieder hinterfragt, ins Gespräch auch mit unserem Publikum kommt. Dann ist sehr wichtig, die Wirkungsweise des öffentlichen Raumes genau zu verstehen. Wir haben, das kann ich auch aus meiner Zeit hier als Sprecher noch sagen, eine merkwürdige Schere über die Jahre entstehen lassen zwischen dem, was öffentlich diskutiert werden kann in prononcierter Form und dem, was in Hintergrundrunden diskutiert wird. Also der Unterschied zwischen dem, was unter 1 und unter 3 erörtert wurde, der war gewaltig, weil jede Äußerung in der Öffentlichkeit immer sehr stark überzeichnet wurde. Und dadurch war für jeden Akteur immer die Frage, muss ich mir jetzt diese Kontroverse aufladen oder spreche ich zunächst mal intern in geschlossenen Kreisen? Das ist aber schlecht, weil man dann am Ende zu dem Punkt kommt, dass es Leute braucht, die Tabubrüche wie Donald Trump begehen, die also wirklich sagen, ich knacke jetzt jede Art von Political Correctness und das Ganze dann in einer gewaltig übersteigerten Form. Wichtig wäre es, und das geht auch die Redaktionen an, wie wir auf einzelne politische Debattenbeiträge reagieren, dass man da ein Stück weit auch diese Überspitzung rausnimmt. Wenn alles immer sofort etikettiert wird, sofort dann zu weiteren Bewertungen führt, ohne dass man einmal ein Argument auch wirken lassen kann, ohne dass man sieht, dass das in längeren Bögen vorgetragen war, dann werden wir dieses nicht bewältigen. Also da ist auch, glaube ich, mehr Zurückhaltung und mehr Entschleunigung geboten, um zu sehen, wofür steht denn ein bestimmter Debattenbeitrag. Sie alle kennen das, so Sie auch viel eigene öffentliche Reden halten. Vielfach ist ja ein Wortbeitrag gekennzeichnet von Abwägung einerseits, andererseits. Und dann ist es natürlich ein leichtes, einen bestimmten Ausschnitt herauszukopieren, wenige Sätze, wenige Sekunden, dieses hochzuladen, wenn es besonders treffen soll, dann auch noch anonym im Netz. Und zu sagen, das war die Quintessenz dessen, was jemand gesagt hat. So ist es ja häufig genug. Und ich glaube, dass auch wir als Medien darüber nachdenken müssen, ob wir uns damit nicht am Ende unseren eigenen Ast absägen. Also diese Zuspitzung eines sehr differenziert zu sehenden Ereignisses auf nur einen einzigen Aspekt und schnell dann auch die gesamten Reaktionen, die Folge auf so etwas dann gleich wieder mit abzubilden. Vieles, was wir zu entscheiden haben, ist enorm komplex, ist nicht leicht zu entscheiden, hat viel für und wider. Und da ist es eine Illusion zu glauben, dass das dann immer mit so kleinen Bits and Pieces geht, wo man sagt, das muss gemacht werden. Nein, sagt ein anderer, so in jedem Fall nicht und so weiter. Alles Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, Zukunft Europas, Technikfragen und so weiter, ist von wirklich also großer Kompliziertheit. Und das kann man nicht so einfach dann durchschlagen. Also auch das, glaube ich, müssen wir, in welcher Aufstellung auch immer Medien dann in die Zukunft gehen, leisten, dass wir auch die Kraft haben zu entschleunigen, Dinge dann einmal auch stehen zu lassen in einer gewissen Zuspitzung, weil eben die öffentliche Debatte so ist. Sie ist leidenschaftlich, sie ist zum Teil polemisch, Polemos, der Streit, also genau das muss ja eben so ausgefochten werden und da, glaube ich, können wir noch mehr tun. Ja, dieses, glaube ich, nur so als knapper Überblick über den Weg unseres Hauses. Wir werden in öffentlicher Verantwortung über unsere Gremien, auch mit dem Rechnungshof, auch mit der KEF, immer wieder sehen, ob wir das gut genug getroffen haben. Wir werden in der jetzt anstehenden Reformdiskussion um den Rundfunk in der Bundesrepublik auch immer wieder überlegen müssen, können wir die Pläne, so wie sie im Jahr 2011-12 gereift sind, auch so verwirklichen oder müssen wir Abstriche machen? Auch dazu kann ich Ihnen nur sagen, was auch immer geschrieben wird über die angebliche Hartleibigkeit der Intendantenriege. Das ist so maßlos überzeichnet. Wir sehen natürlich die vielen gesellschaftlichen Debatten um den Rundfunk. Wir sehen auch, dass wir bei wachsendem Kostendruck über Jahre werden arbeiten müssen. Und weil wir das Programm so lange und so gut wie nur möglich schonen wollen, weil wir nicht am Programm als allererstes kürzen wollen, weil wir glauben, dass eine immer sich mehr auffächernde Gesellschaft vielfältig Programmangebote braucht und nicht weniger. Deshalb werden wir, glaube ich, auch mit großer Entschiedenheit an Strukturen gehen, jenseits des Programms. Also in den Häusern zum Beispiel Dienstleistungen, die nicht unmittelbar Teil des Programms sind, immer wieder überprüfen, müssen wir das so machen, wie es jetzt gelöst ist. In welchen Zeiträumen können wir das Stichwort Tarifbindung, Arbeitsrecht überhaupt verändern? Wie können wir hier mehr Zusammenarbeit machen? Das hat zaghaft begonnen, etwa mit den gemeinsamen Studios bei Olympischen Spielen zwischen ARD und ZDF, aber auch Zusammenarbeit innerhalb der Anstalten. Und ich glaube, da wird mehr passieren. Aber es ist wichtig, dabei immer wieder im Blick zu behalten, was wir tatsächlich leisten können. Wer einfach nur sagt, macht schneller voran, muss gehen, und wenn man euch noch mehr Geld nimmt, dann kommt in jedem Falle was Gutes raus, übersieht, dass wir dann gezwungen wären, wenn es sehr kurzfristig kommt, bei den disponiblen Teilen der Haushalte zu sparen, und das ist in der Regel mehr das Programm als die Dienstleistungen aus Technik und Verwaltung. Es geht aber darum, tatsächlich Vielfalt im Programm so gut wie nur irgend möglich zu bewahren, auch innovativ zu sein für die ältere Zuhörer und Zuschauerschaft, diese Angebote so gut wie nur möglich zu pflegen und auch immer wieder zu erneuern, und auf der anderen Seite für diejenigen, die im mobilen Internet zu Hause sind, die aus dem Kontext der traditionellen Mediennutzung herausgewachsen sind, auch da immer wieder neue Dinge zu bieten. Diese Vielfalt möchte ich bewahren. Was die anderen Dinge anlangt, gibt es bei mir und bei allen, mit denen ich darüber leidenschaftlich spreche, viel Bereitschaft, viel Offenheit, aber eben bitte nicht vereinfachende Lösungen, bitte nicht nur Hauruck-Lösungen, und bitte auch immer sehen, auch in Verlegerkreisen, auch in den Kreisen des VPRT, dass wir eben hier auf dem Fundament unserer Geschichte auch stehen und vieles von dem, was gewachsen ist, sich nicht wegzaubern lässt. Stichwort auch Pensionslasten, die wir einfach nicht wegdefinieren können. Ja, bedanke mich für Ihre Geduld. Und es ist vereinbart mit Herrn Grimberg, wenn Sie mögen und es die Zeit auch erlaubt, dass wir noch einige wenige Fragen aus dem Publikum dann berücksichtigen können. Vielen herzlichen Dank.
Das ist jetzt Ihre Möglichkeit, meine Damen und Herren, dem Intendanten des Bayerischen Rundfunks noch Fragen zu stellen. Gibt es hier etwas? Bitte, Frau Zimmermann.
Herr Wilhelm, ich kann mit allem, was Sie gesagt haben, mich einverstanden erklären. Nur, ich meine, das Problem liegt immer im Detail. Also mich würde zum Beispiel interessieren, wie Sie diese Absprachen, wie der Bayerische Rundfunk aufgestellt wird, öffentlich betreiben, ohne dass das Ganze Sie nur noch Zeit kostet und in Arbeitsgruppen und öffentlichen Diskussionen also zerredet wird. Also wie schaffen Sie das, auf der einen Seite die Interessen der Betroffenen mit einzubringen, ohne sozusagen eine Dauerschleife in Diskussionen zu haben? Das würde mich interessieren. Also weil das ist ja immer die große Gefahr, weil das klingt gut, wir wollen alle mitnehmen und wir entscheiden das nicht am grünen Tisch. Mhm. Aber wie machen Sie es denn wirklich?
Ja, also sicher nicht perfekt. Es gibt einige Grundentscheidungen, die wir hatten. Wir haben den Personalrat und die freien Vertretung sehr früh in den Prozess mit hineingenommen. Auch die Gewerkschaften, auch wie knapp skizziert die Landeshauptstadt München dies Jahr angeht, von den Standorten her, und haben immer wieder auch die Teilstände publik gemacht. Sehr viel im Intranet, sehr viel in Veranstaltungen. Es gab immer wieder sogenannte Open Space Veranstaltungen in den Kantinen in Freimann und im Funkhaus am Hauptbahnhof, wo sehr viele Mitarbeiter auch kamen und sich alles genau angeschaut hatten, sich erklären ließen. Und immer wenn sich etwas krisenhaft zuspitzt, zum Beispiel als wir immer mehr sparen mussten durch Entscheidungen der KEF, die ja sozusagen immer periodisch dann erfolgen. Klar war, jetzt müssen wir mit noch weniger Budget zurechtkommen. Dann war natürlich wieder die Frage im Haus, auch bei Dingen, die schon gegessen waren, können wir es uns denn jetzt noch leisten? War vielleicht vor 2 Jahren richtig, aber wollen wir das tatsächlich jetzt so machen? Oder müssen wir es schrumpfen? Am Ende ist das schicksalhaft, in öffentlichen Ämtern sich immer zu stellen. Und leider ist der Tätigkeitsbereich, den wir haben, der vornehmste eigentlich, sich ums Programm zu kümmern, der dann am schnellsten leidet. Geht allen Intendanten so. Wir sind einfach gehalten in all diesen Sitzungen und auch bei den vielen, vielen Einladungen draußen Rede und Antwort zu stehen. Und dieses mit Muße einfach nur über Stunden den eigenen Sender anzuschauen, das leidet dann leider bei mir sehr. Hörfunk ist leichter, das geht auch unterwegs. Fernsehen über Mediatheken, aber auch da ist die Zeit dann bekanntlich endlich. Aber es ist schwierig. Also die Strukturen, speziell mit unserer Art der Verfasstheit, mit Gremienkontrolle, parlamentarischer Kontrolle, Rechnungshofkontrolle, Zeitungskontrolle, VPAT-Kontrolle, und so weiter, da hat man eigentlich beliebig viele Schiedsrichter auf dem Feld und muss immer wieder dann von Brandherd zu Brandherd eilen. Und dann auch natürlich mit dem Umstand zurechtkommen, dass auch kleinere Änderungen am Programm wie die Verlagerung von einer Stunde Volksmusik in ein neu geschaffenes 24-Stunden-Programm zu den Themen Heimat, Brauchtum, Volksmusik, also ein gewaltiges Thema ist in Teilen der Gesellschaft mit Petitionsübergaben, mit öffentlichen Debatten, Briefen, Telefonaten und dergleichen mehr.
Kommen Sie trotzdem voran?
Ja, in jedem Fall. Also ich habe es ja skizziert, wie viele Programmbereiche wir jetzt trimedial verändert haben, was auch das Thema Bauen anlangt, Technikveränderungen. Also da ist sehr vieles, glaube ich, jetzt schon in diesen 5 Jahren passiert. Nie so viel, wie man es gerne möchte, aber doch glaube ich so, dass man sich damit sehen lassen kann.
Ich habe noch eine weitere Frage hier.
Ja, Thomas Nils, Herr Intendant Wilhelm, Sie wirken so gefasst, so gelassen wie immer. Hat Sie nicht überrascht, hatten Sie nicht eine schlaflose Nacht in den letzten Tagen, als der Ministerpräsident Ihres geschätzten Landes angedroht hat, ja noch nicht angekündigt, dass er ZDF und ARD zusammenlegen will, fusionieren lassen will, was auch immer? Und was ist der wahre Grund? Sie kennen sich doch aus in Bayern, in der Staatskanzlei.
Ja, also ich glaube, es ist nicht schwer, gelassen zu bleiben, weil ja jeder weiß, dass Gestaltungsentscheidungen im Deutschen Rundfunk immer nur durch übereinstimmenden Akt von 16 Ländern gelingen. 16 Landtage müssten sich hinter eine solche Konzeption versammeln und schon die ersten Reaktionen aus den ersten Stunden haben ja deutlich gemacht, dass das so nicht der Fall ist. Was für mich ein Thema ist, dem wir uns stellen müssen, und zwar jetzt jenseits aller Vorschläge aus den Parteien, ist das Thema, können wir da, wo es nicht an die programmliche Vielfalt geht, in den Strukturen mehr zusammenarbeiten und können wir dabei auch die eine oder andere Wirtschaftlichkeitsreserve gewinnen. Das macht aber nur Sinn. Und da freue ich mich, dass der Vorsitzende der KEF auch da ist, wenn solche erheblichen Anstrengungen dann tatsächlich auch im System bleiben dürfen. Also wenn wir geradezu unter Preisgabe vieler anderer wichtiger Aufgaben darum ringen, bestimmte Möglichkeiten zu schöpfen zwischen ARD und ZDF oder innerhalb der ARD-Anstalten und es wird dann alles nur rausgezogen und in die nächste Beitragssenkung von 2, 3, 4 Cent umgemünzt, dann werden wir weder die Belegschaften als Partner gewinnen, noch die Gewerkschaften, wo wir sie brauchen, noch auch die vielen, die in den Staatskanzleien auch verantwortlich sind. Denn das ist ja auch die Wahrheit. Aus Ländern wird immer deutlich gemacht, strengt euch da mehr an, aber wenn es dann an die eigenen Standortinteressen geht, dann sieht es wieder anders aus. Also jede Staatskanzlei hat ja ihre Sicht einerseits auf das Ganze und auf der anderen Seite auf ihren Sender in seinen Auswirkungen für den Filmstandort, für die Studioauslastung in dem jeweiligen Land, für die unterschiedlichen kulturellen Aktivitäten, die da sind. Da muss man aber ehrlicherweise dann auch sagen, also wenn wir uns da ins Zeug legen, braucht man auch einige Anreize, die am Ende dann dazu führen, dass das vernünftig ist, sowas zu machen, indem wir eben dann das Programm schonen können, Kraft haben auch für digitale Initiativen, die wir neben dem angestammten Bereich ja auch finanzieren müssen, weil das Publikum sich eben auch so weit ausdifferenziert.
Vielen Dank für die deutlichen Worte. Wir haben jetzt aus Zeitgründen leider noch Zeit für eine Frage. Der Herr hier vorne hatte sich schon eher gemeldet.
Ja, lieber Herr Wilhelm, mir geht es wie Frau Zimmermann, ich stimme Ihnen in fast allem zu. Allerdings bräuchte ich auch noch ein bisschen Konkretisierung und Hinweise bei dem Thema meinungsbildende Nachrichten, Beschleunigung, Zuspitzung, Skandalisierung, dass wir da die sozusagen die Spirale stoppen müssten. Wie tut man das denn konkret? Wie kriegt man denn das Tempo da wieder raus? Wie wickelt man denn Entwicklungen ab, die schon abgelaufen sind?
Ja, auch da gibt es keine einfache Antwort. Die Veränderungen sind nach meiner Beobachtung so fundamental, dass das Gleiche gelten wird, was für viele andere große Einschnitte galt, nämlich dass es einen längeren Zeitraum braucht, bis überhaupt so eine Entwicklung verdaut ist. Wenn Sie sich die Anfänge ansehen der Industrialisierung, mit welchen unglaublichen Exzessen das verbunden war, sowohl was die Arbeitsbedingungen der Menschen anlangte, die Entlohnung, die Umweltverschmutzung und dergleichen mehr, und wie lange das gedauert hat, so eine Frage dann tatsächlich einigermaßen zu beantworten und auch die Balance in einer Gesellschaft wiederherzustellen. Auch da werden wir vieles noch erleben an Zuspitzung, an Populismusschüben, an Radikalisierungen, an Gegenwelten, die da aufgebaut werden, weil es so leicht ist. Und umgekehrt das große Ganze zu sehen eben sehr schwer ist. Persönlich bin ich da immer optimistisch und glaube, das wird nach den unterschiedlichsten Übertreibungen dann auch gelingen. Aber das ist schwer. Also wenn nur die Medien alleine zum Beispiel sagen würden, wir reagieren nicht auf jede pointierte Äußerung aus der Politik mit diesen gewaltigen Zuspitzungen und dem Hype, sondern lassen auch mal Dinge in ihrem Kontext stehen. Politiker aber ihrerseits sagen, dem Frieden traue ich nicht, ich möchte mich dennoch nicht eigentlich darauf einlassen. Dann haben wir weiterhin den Zustand, dass klare Ansprache nur von radikalen Persönlichkeiten kommt, die sich dafür auch feiern lassen, dass sie eben nicht in dieser Kunstsprache unterwegs sind, sondern Dinge klar beim Namen nennen. Und dann gibt es weiterhin diese Verschiebung hin zu Kräften, die so eben nicht das große Ganze sehen. Also es braucht... Ja klar, das ist auch etwas. Wir sind natürlich eine sehr dezentrale Veranstaltung. Es gibt auch kein Forum, wo man sowas absprechen könnte, sondern es gibt individuelle Begegnungen, wo wir immer wieder dann als Einzelne sagen, uns macht eine Entwicklung Sorge, wie reagiert ihr darauf? Und so, da habe ich genau meine Gespräche wie Sie und viele andere auch. Und es gibt auch nicht die Politik, aber ich glaube, dass, und dann gibt es ja auch noch viele andere Akteure im öffentlichen Raum, Persönlichkeiten aus den Kirchen, aus unterschiedlichsten, aus der Wirtschaft und so weiter. Also jeder, der eigentlich ein Stück weit ins Gespräch kommen möchte mit einer großen Zahl von Leuten auf diesen unterschiedlichen Kommunikationskanälen, muss sich die Frage stellen, wie mache ich das? Und wie viel will ich riskieren? Glaube ich, dass ich dafür auch Partner habe, aber wir werden eine Antwort finden müssen. Wenn man es laufen lässt, kommt es zu einer Auslese von Leuten, die eben entweder damit skrupelloser umgehen oder dieses aus welchen Gründen auch immer alles aushalten wollen. Aber viele andere gute Persönlichkeiten würden dann sagen, das tue ich mir nicht an.
Ja, vielen Dank, Herr Wilhelm. Wir können es jetzt hier leider nicht weiterlaufen lassen, damit wir im Zeitplan bleiben. Wir dürfen uns herzlich für Ihre Ausführungen bedanken und ich würde dann...
Danke.